Das machen wir nochmal, damit die Leute auch mehr hören.
Ja, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, heute möchten wir Sie auf etwas aufmerksam machen. Und zwar sollen Sie sich nicht die Augen reiben, sondern die Ohren spitzen.
Ha?
Thomas, erzähl doch mal Anekdoten aus deinem Leben.
Ja. Inzwischen als stolzer Besitzer eines Hörgeräts oder zweier Hörgeräte, die ich gerade testtrage, dachte ich, reden wir mal übers Hören, weil zum Hören gibt es auch in der Philosophie einiges, aber ich mache eben auch die Erfahrung, dass es nicht ganz unwichtig zu hören. Manchmal braucht man das Hören auch, damit es einem vergehen kann,
weil
wenn es einem schon vergangen ist, kann es einem nicht mehr vergehen. Also das Hören, Hören wichtig, Hören auch nicht interessant. Hören natürlich sehr interessant, vor allem natürlich in einem Medium, in dem es ums Hören geht. Und, weil ich gerade eben jetzt die Erfahrung gemacht habe, Sprachausgabe von KIs, also sagen ChatGPT sehen und lesen ist das eine, ChatGPT oder ähnliche Programme hören ist das andere. Also die Anthropomorphisierung, glaube ich, nimmt in erschreckendem Maße zu, wo es nicht nur Textantworten gibt.
Ja, und das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt, auf den wir mindestens zurückkommen sollten, wenn nicht alles daran hängt. dass die Frage des Hörens, der Intelligenz des Denkens, unseres Weltverhältnisses sehr stark immer noch visuell geprägt ist oder weiterhin auch visuell geprägt sein wird, aber in der Selbstmodellierung sich selten daran orientiert, was einerseits ein sehr intimer Sinn ist und andererseits etwas, das wir eher, wie soll man sagen, als ein Resonanzphänomen vielleicht begreifen. Wenn wir es uns so darstellen, wir würden es eher in eine Form von Fühligkeit übersetzen, womöglich, aber selten als der eigentlich Modus vivendi eines denkenden Vollzugs oder so.
Naja, ich meine, wenn man sagt, Denken ist ein Gespräch der Seele mit sich selbst, müsste man ja sagen, dann gehört offenbar auch das sich selbst zuhören irgendwie dazu.
Ja.
Insofern ist man schon immer damit beschäftigt, sich selber zu hören. Naja, auch wenn man an Derrida, die Stimme und das Phänomen denkt. Es ist ein intimer Sinn, nicht nur anderen gegenüber, sondern auch sich selbst gegenüber. Ganz konkret merke ich das jetzt zum Beispiel gerade, dass ich mich selber eben gerade die ganze Zeit über ein Mikrofon höre, also vermittelt. Und das ist sehr, sehr merkwürdig.
Hast du Verzerrung drin?
Genau, die ganze Zeit. Es klingt total geil. Ich habe Autotune drin.
Genau.
Nee, das nicht, aber es ist eine merkwürdige Verfremdung, weil ich mich eben selber über das Mikrofon auch höre. Also ich höre andere Menschen einfach nur verstärkt, aber ich selbst höre ich anders.
Ja. Ich merke, du willst sofort mitten ins Thema über das Verhältnis von Stimmlichkeit, Schriftlichkeit, das Hören und das Sehen irgendwie philosophieren, was sehr naheliegend wäre jetzt.
Ja, ich wollte gerade sagen, hat da nicht einer von uns über den Übergang
gefasst? Ja, ist okay. Und das stimmt, das habe ich. Aber du hast ja gerade auch was über Narzissmus geschrieben. Vielleicht sollten wir diese unmittelbare Kopplung diesmal gekonnt umgehen, ja, um das nicht zu thematisieren. Aber eine der nicht unwesentlichen Zusammenhänge damit ist natürlich auch die Frage des Gehorsams. Ja. Und das, ich muss da immer bei denken, ich bin ja so, das kann ich mal outen, ich bin ja so ein Dune-Fanboy.
Mhm.
Und die Stimme zu verwenden, wie es so schön heißt, ja. Und die Leute sozusagen über das Hören zum Gehorchen zu bringen. Das ist natürlich jetzt nur eine übersteuerte Darstellung, könnte man meinen. Und doch ist klar, dass genau so das eingeführt werden in die Welt vonstatten geht, ab der intrauterinen Blase bis hin sozusagen dem letzten Wort, das von jemandem übermittelt wird, ja. Das selten geschrieben wird.
Ja. Also es gibt auch von letzter Hand natürlich, aber es gibt auch das letzte Wort. Es ist eben tatsächlich auch so, dass, also wenn wir kurz empirisch werden, in der Säuglingsforschung bekannt ist, dass Säuglinge eben die Stimme ihrer Mutter auch durchaus erkennen und auch relativ früh Stimmen auseinanderhalten können. Also das scheint ein Sinn zu sein, der früh ausgeprägt ist und auch früh eine Rolle spielt. Und auch da, warum beruhigt singen? Also die Tatsache, dass es, glaube ich, keine Kultur gibt, in der Kinder nicht vorgesungen wird, hat ja, glaube ich, auch dazu Anlass gegeben, zu überlegen, ob Singen sogar nicht der primäre Modus war und das Sprechen sozusagen abgeleitet ist. Ich glaube nicht, dass das noch vertreten wird, aber es ist eine charmante Überlegung. Und natürlich die Kooperation beim Jagen beispielsweise. Nicht nur eine ist, die über Gesten läuft, sondern eben auch über Laute. Also die Sprache als Fähigkeit der Koordinierung, zum Beispiel bei der gemeinsamen Jagd, nicht nur der Vermittlung in irgendwelchen Gruppen, geht natürlich nur, wenn man einen Hörsinn hat, der dann natürlich angeschlossen ist an ein sozusagen zeichenfähiges Gehirn. Das gehört schon auch dazu.
Und trotzdem ist es nicht ganz abwegig, davon auszugehen, dass das, was wir als einen Innenraum beschreiben, tatsächlich ein Resonanzraum ist, der in seiner Staffelung im Hintergrund, Vordergrund, Mittelgrund, überhaupt in Distanz, in Innen und Außen, vor allen Dingen stark durch eine visuelle Layer geprägt ist.
Ja.
Wohingegen das, was uns durchgeht, wie die Stimme von der Mutter bis hin zu irgendwelchen Straßengeräuschen, uns auf allen Ebenen eigentlich triggern kann.
Ja, ja. Ja, ist auch interessant, weil es so ein Halbfernsinn ist. Also man kann ja, auch was aus der Distanz hören. Zugleich ist es nicht wirklich ein Fernsinn, aber es ist auch nicht nur ein Nahsinn wie das Tasten. Also es ist so ein Mittelraum. Und nein, das ist ja ein Klischee, dass man die Ohren zwar irgendwie verschließen kann, aber nicht auf dieselbe Art und Weise schließen wie die Augen. Also dass das Hören bleibt irgendwie aktiv, ist ja auch ein Wahnsinn. Also nicht ein Wahnsinn, sondern ein Warnsinn, dass man im Schlaf ja aufgeschreckt wird oder werden kann durch Geräusche. Also es ist nicht nur Kommunikation, sondern eben noch fundamentaler, dass sozusagen bloße Reize irgendwie ausreichen, um einen zu aktivieren. Und, muss man auch sagen, weil ich jetzt mehrmals wieder Bahn gefahren bin und immer im Ruhebereich reserviert hatte, ich frage mich, wie viele Sachen es gibt, die so nervig sind wie Störgeräusche.
Ja, vor allen Dingen da, wo jedes Geräusch sich als Störgeräusch eigentlich schon ankündigt in diesem Bereich.
Weil da keine Geräusche sein sollten. Ja, genau.
Ja, und das ist aber auch interessant zu sehen, wie ignorant damit, das meine ich jetzt nicht aus moralischen Gründen oder weil sind, sondern wie ignorant Menschen mittlerweile sein können gegenüber dem unmittelbaren Nahbereich, könnte man behaupten.
Ja.
Ich meine, der sowieso durchbrochen ist beim Nebeneinandersitzen, okay. Aber was das Hören anbelangt, dass ja oft noch so stille Oasen waren, Zugreisen, zumindest, ja.
Ja, vor allem, weil sagen, mit dem Aufkommen von Kopfhörern in allen Varianten sich das Geräusch eigentlich immer mehr nach innen verlagert hat. Dass es jetzt sozusagen diesen Gegentrend gibt, dass das besonders laut, also auch zum Beispiel mit Lautsprechern zu telefonieren oder laut Musik zu hören, ist da eigentlich merkwürdig, weil es völlig vermeidbare Provokation ist, die aber ganz offensichtlich in ganz vielen Fällen nicht mehr als Provokation gesehen wird.
Ja, oder tatsächlich eine Provokation im Wortsinne, dass man sich selber sozusagen ins Sein spricht, ne? Also sich das Gefühl gibt, dass man bei dem ganzen Beschuss und der Berieselung selber eine Identität hat. Also ich halte diese Überlegung von Derrida immer noch für komplett einschlägig. Man kann da jetzt unterschiedliche Bewusstseinsmodelle dran erproben und bestätigen oder verwerfen und auch dem irgendwie kritisch gegenhalten, dass es vielleicht irgendwie eine unterkomplexe Darstellung wäre. Aber dieser Raum, der sich eröffnet in dieser Koppelung des Sprechens und Hörens, ist doch auch der Operationsraum unserer Entfaltung. Vielleicht ist es übertrieben mit Merleau-Ponty zu sagen, dass auch das Auge oder das Sehfeld gewissermaßen als eine Form von Tastsinn unseren Leib im phänomenologischen Sinne umreißt. Vielleicht stimmt das tatsächlich nur fürs Hören, dass das, was wir sozusagen erhören, das ist, was wir letztlich noch zur Aura unseres Leibes oder als Leib einfassen können, wohingegen auch viele Dinge sichtbar sind, die uns dann in dem Sinn auch schon nicht mehr angehen.
Ja. Also das Hören scheint die Situation abzustecken auf eine bestimmte Weise, wie es das Sehen nicht ist. Also sozusagen, ich kann aus meiner Situation heraus mehr sehen, als meine Situation ausmacht. Aber das Hören finde ich einen guten, also der Hörhorizont ist der Horizont meiner Situation, könnte man als These aufstellen.
Ja, ich würde auch behaupten, dass das Nähe, das Nähe als solches sind jetzt in einem durchaus leiblichen Sinne von nicht unmittelbar nur als Distanz begriffen vom Auge her, sondern so eine Form von leiblicher Nähe, der das ins Taktile rüberspielt, tatsächlich ans Hören gekoppelt ist. Wohingegen der Sehsinn durchaus imstande ist, Wahrnehmungsmuster wie beispielsweise im Unterschied von naturalistischen Darstellungen oder abstrakten Darstellungen, zu sortieren im Raum und gewissermaßen die Distanz selber auch ein bisschen zu justieren. Ja, es sei denn, man hat unmittelbar was vom Sichtfeld. Ja? Dann wird es aber, wie soll ich sagen, taktil. Dann hat man das Gefühl, dann wird es spürbar, könnte man sagen. Ansonsten kann man das eher wägen und hat im Sichtraum eine Art Manövrier- oder Operationsraum, wo man die Dinge auch anlegen kann im Sehen, ja? Oder umsetzen. Aber der eigentliche Näheeindruck wird, glaube ich, am stärksten, mal abgesehen vom Taktilen, wo die direkte Berührung besteht, vom Ohr sortiert. Also da haben wir eine klare, würde ich sagen, klareren Grad an Einsortierung von Distanz und Näheerfahrung.
Ja, und man muss sagen, das Taktile hat sozusagen keine, das Taktile hat eigentlich keine Einordnung mehr, weil taktil heißt, es ist da oder es ist weg. Ja. Aber sagen, selbst leichte Berührungen sind als Berührung immer schon direkte Anwesenheit. Genau. Das heißt, da wird gar nicht so ein großer Raum aufgemacht, sondern das ist eher die Körpergrenze, die direkt betroffen ist. Ja.
Das, glaube ich, kann man auch an Musik, an dem Phänomen von Musik eigentlich ganz schön erfahren. Ja. Das ist durchaus da, dass vielleicht die Eindrücke von Nähe und Ferne da stärker auch bespielt werden können. Das scheint jetzt alles dahingehend kontraintuitiv, dass ja gerade auch die Malerei und der Sehsinn vor allen Dingen diese Nähe und Ferne herstellt. Aber das, was ja interessanterweise, weil Sie als die genuine Präsenz von Bildlichkeit immer wieder auch ästhetisch hervorgebracht wird. Mhm. Schon der Versuch ist dem vielleicht auch gerade eine Form von Leiblichkeit, die über das Hören irgendwie vermittelt wird, zu erzeugen. Also damit würde ich sagen, es sozusagen in diesen Hörleib eingehen zu lassen.
Ja.
Es ist so, als ob die Dinge herangeholt werden und man sie gleichzeitig auch belauschen würde in ihrem Sein. Also ich kann nicht Bilder sehen, ohne sie auch irgendwo ein Stück weit zu hören, da, wo sie gehört werden wollen. Und die Dinge sprechen zu lassen, ja, wie es dann immer so schön heißt, hat halt genau diesen Zug, es in diesen Raum einzuholen. Ich kann quasi aus dem Fenster gucken und kann die Dinge überhören, selbst wenn ich sie scanne. Ja. Ich kann sie aber auch ranholen. Ich kann sie, da wo ich sie mit meiner Aufmerksamkeit belege, gewissermaßen in meinen Hörraum hineinziehen. Das ist natürlich jetzt nicht das klassische Hören im Sinne jetzt einfach nur dieses Sinngebrauchs.
Genau, Sinnesdaten.
Sondern womit es mir dabei geht, ist jetzt gewissermaßen das Ohr jetzt nicht irgendwie als nur ein Organ zu begreifen, sondern als eine bestimmte sozusagen Adressierungsfähigkeit, die mit besonderer Aufmerksamkeit verbunden ist.
Ja, und die sozusagen, also die Semantik vermittelt auf eine bestimmte Art und Weise. Ne? Also sozusagen etwas oder jemanden zu Wort kommen lassen und eben auch etwas zum Sprechen zu bringen, bedeutet dem irgendwie Sinn abzugewinnen natürlich. Und zwar eben nochmal auf eine andere Weise als die Sichtbarkeit, weil du so eben sagst, sozusagen Sichtbarkeit ist was sozusagen Muster sehen lässt. Und man kann natürlich auch übers Ohr Muster wahrnehmen, natürlich, klar. Aber den Dingen sozusagen ihren Sinn abzulauschen, ist nochmal eine andere Modalität, als sie anzuschauen oder anzustarren oder auch nur sie abzutasten. Also ich frage mich gerade, ob es sozusagen eine eigene Semantik des Hörens gibt, also des Austauschens. Und am Ende kann man immer sagen, naja, also ob man jetzt einen Text liest oder ob man ihn hört, es geht ja irgendwie um dasselbe, insofern die Bedeutung in beiden Fällen dieselben sind. Also wenn ich ein Wort lese, ist im Grunde auch nichts anderes gemeint, als wenn ich es höre. Aber es passiert da doch was anderes. Ich glaube, jenseits der bloßen Sinnesunterschiede. Ich frage mich nur, was der Unterschied genau ist.
Ich glaube, die Zeitlichkeit des Hörens ist dabei nicht unwesentlich. Das, was man als Muster beschreibt, jetzt als Pattern im weitesten Sinne, kann man ja auch so bestimmt von Rhythmik begreifen, wie sich sozusagen in der Zeit sich etwas ereignet. Ja? Und die meisten Bildkompositionen haben natürlich auch eine Narratologie. Man kann sie quasi abfahren und damit eine zeitliche Spur eintragen. Aber eigentlich sind sie darauf angelegt, zuerst mal quasi in sich zu ruhen, ja? Wobei diese Ruhe jetzt nicht Stillstand sein muss, sondern sozusagen eine Ausgewogenheit, eine Form von ausbalancierter Spannung. Und das vor sich zu haben bei einem guten Gemälde oder so, heißt natürlich ein lebendiges, vielleicht pulsierendes Muster.
Wobei das Pulsieren natürlich eine Übersetzungsleistung
ist. Ja, das ist immer, wenn man sich kreist. Nicht? Es hat nicht, wohingegen der Hörsinn tatsächlich eigentlich nur die Möglichkeit der Zeitlichkeit in der Sortierung hat. Das macht es halt interessant mit Blick auf den Übergang des Hörens und den Leibraum, nicht? Also man könnte vielleicht auch sagen, dass da, wo es ins Taktile geht, wir quasi von außen, äußerem Sinn in inneren Sinn umstellen, ja, und wo wir quasi die Register wechseln von räumlich, also immer akzentuiert, ne, Raumzeit, Zeitraum gewissermaßen. Und der taktile Sinn genau die Außengrenze des eigenen Körpers ist, aber der Hörsinn die Aura bildet um den eigenen Körper, wo wir es quasi übersetzen. Ja? Wo wir noch Räumlichkeit, also im Hören eigentlich Gegenwart in der Doppeldeutigkeit von lokalem und temporalem Sinn vorhanden ist, wohingegen wir jetzt beim Taktilen paradoxerweise es eigentlich schon übersetzt haben in Zeitlichkeit. Ja, wir sagen, das ist eigentlich das Räumlichste schlechthin, ja, aber ich glaube, da sind wir vollkommen in uns gefangen, weil das, was wir da abtasten, ja, so wie man es beispielsweise aus Berichten von einer blinden Menschen oder blinden Menschen hört, ist dann ja eigentlich sozusagen das innere Bild, das aber eigentlich eher eine Form von der inneren Struktur ist, die sich entfaltet.
Beim Tastsinn hat man natürlich sozusagen die berühmte Doppelempfindung, wenn man sich selbst betastet, dann hat man dieses Doppel von innen und außen. Sozusagen betastet oder berührt zu werden, hat dann sozusagen die völlige Passivierung und diesen Skippen in den anderen Sinn. Und beim Hören gibt es sozusagen so diese Mitteldistanz auf eine merkwürdige Weise.
Ja, die auch beim Riechen mit reinspielt, nur dass die Semantik des Riechens halt nicht so ausdifferenziert scheint, weil es noch
für uns nicht als...
Ja, weil es viel zu atmosphärisch ist. Ja. Also das ist quasi auch nochmal näher dran. Das Ähnliches betrifft den Geschmack, der mir aber bis heute irgendwie suspekt ist als ein eigenständiger Sinn irgendwie. Nicht, weil ich quasi ein geschmackloser Mensch wäre, das bin ich vielleicht auch, aber weil es dann doch irgendwie sehr taktil ist und gleichzeitig olfaktorisch. Ja. Mhm. Also ich kriege den nicht so sauber getrennt, wie ich es jetzt vielleicht für den Hörsinn im Unterschied zum Sehsinn behaupten würde.
Ja, und der Hörsinn ist sozusagen immer noch gegenstandsgerichtet. Also ich finde beim Geruchs- und beim Geschmackssinn ist eben wie beim Tasten auch diese Doppelung da, dass es sozusagen sehr nah am Leib dran ist. Ja. Während beim Gehör, außer zum Beispiel beim Tinnitus, wo man irgendwie weiß, das ist ein Geräusch, was gar kein Geräusch ist, oder es ist sozusagen ein Artefakt, also auch bei objektiven Tinnitus, wo wirklich irgendwas pfeift, was ja sehr selten ist, sondern der Tinnitus, der subjektive Tinnitus, wo man die ganze Zeit ein bestimmtes Geräusch hört, was aber gar nichts repräsentiert. Das ist die Ausnahme, aber die Ausnahme zeigt eben, dass normalerweise wir immer etwas hören. Also auch beim Hören haben wir schon diese Als-Struktur. Wir legen das aus als und da draußen gibt es etwas, was sozusagen dieses Geräusch macht. Also wir haben einen Gegenstandsbezug, der vielleicht nicht im selben Sinne funktioniert wie beim Sehen, aber eben doch viel, wie soll man sagen, gegenständlicher ist als beim Schmecken oder Riechen, finde ich. Insofern ist das auch ein, wie soll man sagen, objektivierender Sinn.
Ja. Das könnte man, ich weiß nicht, ob damit viel gewonnen ist, das in der Skala irgendwie einzusortieren. Mhm. Offensichtlich scheint sich ja evolutionär genau diese Fünfheit irgendwie angeboten zu haben, um welterschließend zu sein in dem Maße, dass wir überleben. Juhu. Aber es ist im Besonderen halt das Hören, dass es uns erlaubt, quasi diese Kommunikation, die du schon angedeutet hast, möglich zu machen.
Ja, das ist ja der Levinas-Punkt, also dass die Rede der Zugang zum anderen ist. Also es geht eben gerade nicht darum, den anderen zu sehen. Das ist schon eine Form von Kategorisierung. Also je nachdem muss man dann immer gucken, wie urteilsförmig die Wahrnehmung ist. Da gibt es ja Streit drum, aber der Sehsinn ist natürlich Distanzsinn, das ist er auf jeden Fall. Und wenn man dann sozusagen eine bestimmte Form der Urteilsbildung irgendwie noch dazu macht, dann ist das Sehen nach Levinas ja fast schon gewalttätig, in dem Sinne, dass man jemanden als dieses oder jenes sieht und dann einsortiert. Während die Rede ist eben das ist, worin sich der andere als anderer zeigen kann. Also es ist die Rede oder das Hören auf den anderen oder das Zuhören, muss man vielleicht irgendwie sagen, das Zuhören eigentlich der primäre Intersubjektivitätssinn. Gut, jetzt kann man auch sagen, naja, man sieht andere Leute ja auch, das stimmt, aber man sieht eben auch anderes.
Ja, aber es ist vollkommen klar und ich glaube, dass diese Erfahrung wird jeder teilen können. Erst da, wo man die Menschen sprechen hört, sieht man sie eigentlich. Ja. Also mal abgesehen von der sokratischen Wendung, ja, sprich, damit ich dich sehe, ist es tatsächlich die Beobachtung von Menschen, Passanten im Vorbeigehen und all dem, was man sich zu ihnen ausmalen kann. Und dann die klare und die seltsame Klarheit, die in dem Moment entsteht, wo wir die Stimme hören.
Ja.
Die manchmal auch maximal konfligiert mit dem Bild, das man sich gemacht hat. Ja.
Und zwar sowohl
den trotzdem Inhalt, ist klar, dass wir jetzt die Stimme nicht in Zweifel ziehen würden an dem Erscheinungsbild, sondern wir wissen uns sozusagen korrigiert in unserem Bild, in unserem Bild in Anführungszeichen der Person. Dabei ist es eigentlich eher eine Gestalt irgendwie ihrer sich stimmlichen Darbietens, ja? Sodass dann irgendwie auch der ganze visuelle Eindruck offensichtlich akzidenziell ist, aber,
dem Beispiel ein Gewicht, Gewicht verliert in dem Augenblick, in dem man sozusagen eine Mitteilung hört. Und natürlich geht es dann auch um den Inhalt, aber es geht eben doch schon auch sehr ums Wie. Also auch wie schnell, wie langsam, wie hell, wie dunkel und so weiter und so weiter. Also das manchmal überraschen einen Stimmen ja.
Ja.
Auch übrigens natürlich in der Oper. Man denkt, ah ja, das kann da rauskommen. Und dann ist man auch manchmal überrascht. Aber ja, genau, also die Stimme ist irgendwie sehr zentral für den Ausdruck der Persönlichkeit, das banal. Was aber bedeutet, dass es eben katastrophal ist, wenn man diesen Sinn irgendwie einbüßt. Also es gibt inzwischen ja genug Studien, die zumindest Korrelationen zwischen Demenz und Hörverlust festgestellt haben. Ja, danke.
Ich merke es auch schon bei dir, Snack.
Wie heißt du nochmal?
Arnold.
Auch Thomas. Ah nein, auch Arnold. Ja, genau. Nee, Demenz ist gar nicht so lustig. Ist gar nicht so lustig wie gedacht. Aber man kann sich irgendwie vorstellen, also in dem Augenblick, in dem der Kontakt, dieser Kontakt zu Menschen verloren geht und eben auch der Sinn verloren geht, fremde Positionen direkt zu hören und zu sehen und fremde Erfahrungen lauschen zu können oder sich auseinandersetzen zu müssen, weil man eben nicht zum Beispiel einfach den Bildschirm oder das Buch weglegen kann, sondern weil die Person im Raum ist und einem irgendwas sagt, dass diese Art von Stimulation irgendwie wichtig ist für ein so soziales Wesen wie uns, naheliegend, klar. Also je unsozialer wir werden, also weiß man ja auch, Einsamkeit ist sehr ungesund. Und natürlich sind auch Menschen, die viele Leute kennen, irgendwann einsam, wenn sie sie nicht mehr hören. Also dann ist man halt dazwischen, aber man ist halt nicht dabei. Das ist jetzt zum Glück eine Erfahrung, die ich so nicht gemacht habe. Aber kann mir schon vorstellen, dass wenn es zunimmt, dass man dann irgendwann so drin sitzt, nickt und halt aber im Grunde raus ist, wenn man gar nicht hört, worum es geht.
Kann man das umdrehen vielleicht auch? Also du hattest jetzt ja selbstverständlich davon gesprochen, dass wir ein soziales Wesen sind und dann halt der Hörsinn dabei eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Aber es wäre ja schon auch zumindest erwägenswert, wie stark diese Sozialität tatsächlich auch konstituiert wird durch diesen Hörsinn. Ja?
Ja.
Und klar, damit rühren wir jetzt ein riesiges Thema, indem wir uns fragen, wie wir da jetzt den Logos eintragen. Ja?
Ja.
Ob der wirklich nur eine Frage als des Gehörs und der Stimme ist.
Und oder als Rede. Struktur.
Ja.
Oder als Tat. Das stimmt nicht, natürlich.
Ja.
Das ist nie die Tat.
Ja, das wäre eigentlich eine der zentralen metaphilosophischen Fragen, wie genau sich die Philosophie aufspannt zwischen Schrift und Stimme und Hören und Sicht. Aber dem werden wir jetzt vielleicht nicht nachgehen. Fortsetzung folgt. Dann
aber, nein, aber es ist klar, dass das Reden mit Menschen offensichtlich dasjenige ist, was auch in dem ganzen Public-Philosophy-Kontext am meisten Eindruck macht. Also eben auch nicht ein Hinreden an die Menschen. Das ist einfach. Also sich irgendwo hinstellen und einen Vortrag halten, ist nicht schwierig. Aber mit den Reden, also dass man auch sowas wie Gegenrede hat. Und zwar eben in leiblicher Anwesenheit. Also man kann das natürlich auch im Internet machen. Aber es ist natürlich eine völlig andere Erfahrung, eine andere Modalität. Und das Miteinanderreden scheint dann doch irgendwie recht zentral zu sein. Aber es ist eben gerade nicht das, was man sagen als Paper irgendwie dann in den Raum rausschießt. Weil das sozusagen die Sichtbarkeit oder Lesbarkeit von Philosophie hat ja auch mit einer bestimmten Form von Anonymität zu tun. Das ist im Grunde die platonische Schriftkritik, ne? Also, oder ein Teil der platonischen Schriftkritik, dass die Schrift sagen, nicht verhindern kann, dass es anonyme Leser gibt. Aber
ja, aber damit auch der Philosophie selber eine gewisse Liberalität einräumt, weil eins ist klar, müssten wir uns alle hören, die wir uns tagtäglich sehen, wir würden uns nicht aushalten.
Nee.
Ja. Es wäre unerträglich, weil diese Nähe, die einem damit auch, das ist der eigentliche Störfaktor dann, sich in einem öffentlichen Ort zu befinden, wie in einem Zugabteil, ja, und dann plötzlich hineingezogen zu werden in ein Leben.
Ja.
Das andere erlaubt mir das in der Fantasie für mich sozusagen auf Distanz zu halten und es vielleicht durchzuspielen. Und ich kann darüber, das meine ich, mit dem Auge auch zulassen, wie weit ich es sehe, wie weit ich mich vertiefe, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber da, wo wir anfangen zu hören, sind wir hineingerissen in den Existenzvollzug von jemandem anderen.
Deshalb, wir hatten es immer mal wieder von den Zombies. Ich glaube, haben wir schon mal erwähnt, dass sagen die Zombie-Erfahrung eigentlich unsere alltägliche Erfahrung ist, weil wir es mit zu vielen menschenähnlichen Wesen zu tun haben, die wir gar nicht alle sozusagen subjektivieren können.
Ja.
Wenn wir jetzt kurz überlegen, welche Geräusche machen Zombies eigentlich? Naja, sie stöhnen irgendwie so leicht oder genau grunzen oder was auch immer. Aber Zombies sprechen nicht.
Nein, die sind so in der
Form. Gott sei Dank. So.
Die geben auch nicht mal Signale, sondern es bewegt sich sozusagen.
So tierischer, quasi tierischer Ausdruck, genau. Ja. Ja.
Nicht mal merphatisch im Sinne als Vorstufe oder als Abfall, sondern es ist unterhalb dieser Schwelle. Es ist auch da quasi die Frage, ob man es aktiviert und übersetzt oder ob man es nur als eine Form von, sagen wir mal, seltsam organischem Rauschen wahrnimmt. Ja.
Aber das entlastet einen eben auch. Also, wenn die Zombies noch mit einem reden würden,
ja,
dann hätte man ja nichts gewonnen.
Ja, man würde dann tatsächlich vollkommen von ihnen vereinnahmt. Ja. Und das wäre die Hölle. Vielleicht muss man sich so die Hölle vorstellen, dass plötzlich alle gleichzeitig mit einem reden. Ja.
Oh ja. Also die große Kakophonie.
Ja. Also, oder? Stell dir das vor. Und ich glaube, da haben wir interessanterweise jetzt gerade Änderungen vor Augen oder im Ohr, wenn wir eben in so Zugabteilen sind und Menschen dabei zugucken, wie sie sich selber beschallen.
Mhm.
Und das ist, was sollte daran schlimm sein, dass sie selber beschallen? Naja, indem sie halt auch andere beschallen. Indem sie sich von sich selbst, sagen wir mal, so diese. Einerseits ist das ein Veräußerlichungszug, aber andererseits scheint mir das auch oft eine Form von innerer Vereinsamung. Ja? Und dem Bedürfnis, die Welt wieder an sich ranzuholen, weil sie ansonsten quasi so durchläuft in der Frequenz, die man nicht fassen kann. Ja? Oder sie so distanziert ist, indem sie eben als Bilder, als Repräsentation an uns vorbeizieht, und zwar allenthalben. Ja?
Zugleich ist es ja auch so, dass gerade durch dieses ganze Hören parasoziale Beziehungen erst entstehen. Also, dass Leute Podcasts so viel hören, dass sie dann glauben, sie wären befreundet mit den Leuten. Also ich meine, früher war das über Musik auch schon so. Genau. Niemand von euch ist immer Freund. also man hatte das früher bei Musik ja auch schon, also diese parasozialen Beziehungen des Fantums, aber bei Podcasts ist es halt noch deutlicher so, weil das sozusagen oft auch so gemacht ist, als wäre es nicht professionell produziert. Ganz anders als bei uns. Bei uns ist es wirklich nicht professionell produziert. Aber sozusagen so die Wohnzimmeratmosphäre, die sehr professionell oder Schlafzimmeratmosphäre, die sehr professionell geschaffen wird, dient ja auch dazu, die Distanz zu verringern. Und man hat eben diese Person im Ohr, sodass dann wahrscheinlich doch irgendwann dieser Gedanke naheliegt, sozusagen, ich unterhalte mich doch jede Woche mit denen. Es ist halt zufällig so, dass ich nichts sage.
Ja.
Und
ich höre zu.
Ja, genau. Aber ich bin Teil des Gesprächs, was natürlich nicht stimmt.
Ja. Und dabei entsteht so eine Form der Bereitschaft, sich gemein zu machen. Mit allen Menschen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute in öffentlichen Zugabteilen nicht verstehen, dass man nicht mit allen verwandt oder befreundet ist. Dass es auch durchaus so sein könnte, dass der Sitznachbar oder das Gegenüber absolut kein Interesse an dem Lebensentwurf des anderen hat oder der anderen.
Ja.
Und dass man wirklich nicht wissen will, worüber jetzt gerade gesprochen werden muss. Ja? Also am Telefon oder sonst irgendwas. Sondern dass man tatsächlich auch ein eigenes Leben hat und wir nicht alle in, sagen wir mal, in dem Sinne synchronisiert sind, dass wir an allem denselben Hörritualen und Bildritualen irgendwie teilnehmen müssen, ja? Die dann quasi so eine traurige Form von Zeitgeist widerspiegeln. Weil das, du verstehst, es ist schon auch faszinierend und daraus kommt das ganze Geduze. Dass sich da auch wirklich ausbreitet in dieser Aura, könnte man sagen. Ja. Und alle plötzlich auf das Selbstverständnis, also wirklich ja über enorme Distanzen und.
Ja, wir sind nicht alle Teil desselben Gesprächs. Das stimmt einfach nicht. Ja.
Und daran nimmt man dann umgekehrt Anstoß, wenn man sich darüber wundert, ja, wenn man über Blasenbildung spricht.
Ja.
Aber das ist der Zug der Blasenbildung, dass man zuerst diese Illusion von Intimität über diese Zusammenhänge hergestellt hat. Sie simuliert, um dann festzustellen, dass es nur eine Simulation ist und die Interessen recht überschaubar sind, die man teilt mit den sogenannten Angehörigen, die einen umgeben. Ja? Und das ist doch interessant, weil das ist so eine Pseudo-Familiarität, die eigentlich nur für mehr Krawall sorgt, weil sie die Distanz, also die, sagen wir, die Höflichkeit, die in der Distanz liegt, nicht mehr bereitstellen kann.
Sollten wir dann eigentlich nicht mehr von Hörerinnen und Hörern sprechen, sondern von Hörigen?
Ja, aber das ist ja nun der Punkt. Wenn du auf Zuruf parat stehst, ne, das heißt, hörig zu sein. Ja. Und sich zuerst mal gewissermaßen höflich anmelden zu müssen, ist ja ein Zug, der vor allen Dingen als eine Form von Respekt zu verstehen ist. Ja. Und sich einem nicht ins Gesicht zu quatschen oder einem anderen ins Gesicht quatschen zu lassen, sei es mit der eigenen Stimme oder dem, der schon längst das eigene Denken und eigene Fühlen und eigene Sprechen übernommen hat, indem man sozusagen die Welt hält.
Ja.
Sondern dieses, ja.
Ja, das, was du als phatisch beschrieben hast, gehört ja dazu, dass man jemanden anspricht, den man sagt, entschuldigen Sie bitte.
Ja.
Natürlich fordert man, man hat ja noch nichts getan, fordert man keine Entschuldigung, sondern man nimmt Kontakt auf und zwar auf eine Weise, die klar macht, ich dringe gerade in Ihre Sphäre ein und bitte das nicht als Aggression zu nehmen und jetzt möchte ich etwas sagen, also der Inhalt kommt jetzt erst. Und diese Phase des Übergangs
ist nicht phatisch.
Genau. Also das gibt es nicht, wenn man beschallt wird.
Ja.
Ist auch
was so viel sagt, wie ich glaube, für die betroffenen Menschen gilt das, was Karl Lagerfeld über Jogginghosen tragende Menschen sagt. Das ist die Kontrolle über den Aber an dieser Stelle meine ich damit, ich glaube, dass der Selbstbegriff dessen, was die eigene Privatheit ist, ist gar nicht mehr vorhanden. Also entweder ist sie narzisstisch so aufgeblasen, dass es gar nicht mehr registriert wird, dass es anderes gibt, das gerade in
Konflikt... Oder es so asymmetrisch irgendwie gesehen wird, dass man dann, ja...
Oder es ist einfach gar kein Begriff mehr davon da, was es sein könnte. Das kann auch phasenweise sein, eine Teamsphäre zu haben. Also besonders interessant finde ich, ich hatte mal so einen super nervigen Telefontyp vor mir, der das dann auch noch so mit Liebe in den ganzen Raum geschrien hat. Ne? Und also wirklich anstrengend, wo du merkst, dass der muss sich jetzt auch irgendwie narzisstisch ausagieren. Also der braucht das jetzt, dass er den ganzen Raum davon macht. Dann bin ich einfach hingegangen, habe mein Handy angemacht und die Rekordfunktion und habe sie ihm ins Gesicht gehalten. Und ab diesem Moment drehte der durch.
Ja, sehr gut.
Weil er plötzlich mich anschrie, er sei jetzt in seiner Privatsphäre beeinträchtigt und so weiter, obwohl er vorher... Ja, aber ist ja, also ja, 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 absolut ja, ja. Abstrus, ja, dieser Vorwurf, weil er eigentlich exakt das artikuliert, was er die ganze Zeit tut. Ja. Aber daran kannst du sehen, wie komisch irgendwie dieses Verhältnis ist zwischen Megalomanie und totaler, wie soll ich sagen, Nichtigkeit. Ja,
so. Ja. Und zugleich sieht man eben auch die Asymmetrie zwischen natürlich sozusagen mir und dir. Das ist auch klar, aber auch zwischen Sprechen und Hören oder zwischen sozusagen Geräusche machen und hören müssen. Weil, glaube ich, die Grundvoraussetzung oft ist, naja, wenn du nicht gestört werden willst, dann mach dir doch Kopfhörer
rein. Ja, genau. Ja.
Nicht, ich muss meine Emissionen drosseln, weil ich derjenige bin, der stört. Die anderen lassen sich stören, wie können sie nur? Und das finde ich eine interessante Umkehrung.
Exakt. Und da kannst du sehen, hat sich das Verhältnis von öffentlich und privat oder publik und privat invertiert. War das Private zunächst sozusagen das, was man der Öffentlichkeit quasi abnimmt? Ist es jetzt so, dass man das Öffentliche eigentlich nur als eine Erweiterung des Privaten verstehen würde? Ja. Und ich werde erst dann öffentlich, wo es zu seltsamen Überschneidungen kommt zwischen zwei Privatsphären, die meistens konfliktiös sind. Oder vielleicht auch freundschaftlich, aber zuerst wabern mal alle so in den Raum rein und reiben sich dann aneinander oder nicht. Ja.
Und Öffentlichkeit ist fast über die Anzahl bestimmt. Ja. Also dass man sagt, naja, öffentlich ist es dann, wenn man irgendwie genug Reichweite hat.
Ja, wenn man besonders schon laut ist.
Genau. Was gar nichts grundsätzlich Qualitatives aussagt, sondern es ist eine quantitative Bestimmung eigentlich von, ich bin sozusagen in ganz vielen Wohnzimmern drin.
Ja.
Was einfach nur bedeutet, ich bin parasozial Teil von vielen Privatheiten.
Ja, genau.
Aus meiner Privatheit
das
heraus, die halt so erweitert ist, dass sie dann öffentlich ist.
Ja, und dabei wäre die Öffentlichkeit tatsächlich eine Sphäre kuratierenden Hörens und Sprechens.
Ja.
Und das wird noch ex negativo klar, da, wo wir sozusagen ein Reinrufen, als ein Reinrufen, worin? Ja, in den eigentlich sozusagen stabilisierten Raum des wirklichen Austausches begreifen. Ja? Der sich darum bemüht, genau das quasi hörbar zu machen und ihm eine Stimme zu geben, was, ja, was es zu vernehmen gilt.
Ja. Aber das,
dieses, nicht so ein Geplärre halt.
Genau, aber die sozusagen die Normativität darin, dass es etwas Zuhörendes gibt, ist was, was auch dafür sorgt, dass Reinrufen und Reinschwätzen so unglaublich stören und einen ja auch so reizen. Also zum Beispiel, wenn du irgendwie in einem Konzert bist, also ich meine, klassisches Konzert, und irgendjemand fängt an zu reden. Also es gibt ja einen Übergang in historischen. Es war früher normal zu essen und zu sprechen während Konzerten. Und dann gibt es diese berühmte Beethoven-Anekdote, der dann eine Aufführung von sich unterbrach, weil irgendein Fürst nicht aufhörte zu reden. Und er dann eben meinte, Fürsten wie Sie wird es noch Tausende geben. Beethoven gibt es nur einen. Und da gab es also einen Übergang. Aber das ist heute eben so. Also sozusagen das Zuhörende ist das, was aufgeführt wird. Nicht das, was mein Nebenmann mir zu sagen hat. Und mich zumindest macht das extrem aggressiv, weil ich denke, da hat jemand die Situation grundlegend nicht verstanden. Oder im Kino, wenn du irgendwie einen Film gucken willst und irgendjemand stört durch Geräusche. Eben, weil man sich dem auch nicht entziehen kann. Also, wenn neben mir jemand schmatzt im Konzert, dann kann ich nicht anders. Ich muss das hören. Oder ich halte mir die Ohren zu, aber dann höre ich auch das Konzert nicht mehr. Also sozusagen so ein grundsätzliches Verfehlen der Sachzusammenhänge und der, ja, eben auch der eigenen Wichtigkeit. Man denkt, nee, es geht aber um was anderes in dem Augenblick. Und der Hörraum wird aber besetzt auf diese Art und Weise.
Ja, das ist maximal invasiv. Ja. Das kannst du eigentlich nur da nicht wirklich kontrollieren. Du kannst den Blickraum kontrollieren, indem du dich abwendest. Du solltest quasi den gustalen Raum kontrollieren, indem du nicht alles ableckst oder isst,
was
genau.
du kriegst. Ach so.
Und der Geruch kann auch fies sein, aber da kann man sich sogar noch die Nase zuhalten. Man kann sich auch die Ohren zuhalten. Aber,
genau.
Ja. Aber das ist ein enormer Weltverlust, sich die Ohren zuzuhalten. Wohingegen sich die Nase zuzuhalten irgendwie eine beiläufige Geste ist.
Ja. Je nachdem, also ich meine, auch da muss man sagen, und das ist interessant, für welche Situationen, welche Sinne irgendwie wichtig sind. Manchmal ist die Nase vielleicht wichtiger als die Augen und das Spüren wichtiger als das Sehen und so weiter und so weiter. Also es kommt natürlich sehr auf die Situationen an, in denen man sich bewegt. Aber ja, also wer schon mal versucht hat, irgendwie zum Beispiel in einem Zimmer zu schlafen, in dem eine Stechmücke summt, ja, und das werden wir wohl alle gewesen sein. Man kann es halt nicht ausblenden. Also ich kann das Licht ausmachen, sagen, es ist mir egal, ob ich gestochen werde. Ich spüre es ja auch nicht, aber ich höre es. Ja. Ja, der Hörsinn.
Ja, genug. Von der Stimme von innen. Ja, und damit ergeht jetzt der freundliche Befehl, sich anderen Dingen wieder zuzuwenden und bei nächster Gelegenheit wieder aufmerksam zuzuhören. Arnold and Arnold.